Ein Hallo an euch da draußen. Herzlich willkommen zum Stimmkontor-Podcast. Wie schön, dass du wieder eingeschalten hast. Und du bemerkst, das ist eine Überraschungsfolge. Eigentlich sollte doch hier das Interview mit der Eva-Marie Haupt kommen. Das kommt erst nächsten Monat, denn es ist noch Pride Month. Und ich habe die große Ehre, eine Kollegin interviewen zu dürfen, die ein Buch geschrieben hat, die mich schon seit über 10 Jahren sehr inspiriert. Und diese Person hat sich bereit erklärt, spontan bei dem Stimmkotter-Podcast zu Gast zu sein. Vielen, vielen Dank dafür und ein herzliches Willkommen, Lou Kindermann. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, Micha.
Unter unserem Beitrag kannst du natürlich mitdiskutieren, um uns an deiner Meinung teilhaben zu lassen. Legen wir los! Lou, ich kenne dich ja schon so ein paar Tage. Ach herrje. Und ich mag an der Stelle einfach mal droppen. Lou ist vielleicht dafür verantwortlich, dass mein Unternehmen den Titel Stimmkontor trägt. Vielleicht hatte ich da das eine oder andere schöne Gespräch. Aber Lou, für die, die dich nicht kennen oder noch nicht kennen, magst du den Schleier lüften? Wer ist Lou Kindermann und was sollten wir von dir wissen?
Ja, das ist gar nicht so einfach, weil schon eine gewisse Lebens- und Arbeitszeit hinter mir liegt. Und wo du es schon benannt hast, das Stimmkontor, der Name ist in einem tollen Gespräch entstanden zwischen uns beiden, als ich noch als Pädagogin und Coach, Lehrkraft und Dozentin tätig war und mir ab und zu gegönnt habe, eben einige Leute ein bisschen zu inspirieren, was ihre private und berufliche Entwicklung angeht. Und ich erinnere mich, dass wir ein wunderschönes Gespräch bei uns unter dem Kirschbaum im Garten hatten im Mai vor 10 Jahren, sagst du, ne? Und sind die tollen Ideen entstanden. Und andersrum hast du mich auch immer sehr inspiriert und zwar immer sehr im kreativen Bereich. Also ich mache auch Musik, ich singe, ich bin eine Frau, die sehr mit Texten verbunden ist, in jeder Art auch Textarbeit leistet. Und in der, wie soll ich das so schön sagen, in der zweiten Hälfte meines hoffentlich mindestens 104-jährigen Lebens habe ich mich jetzt entschieden, mich auf die Literatur, auf die literarische Seite meines Schreibens zu konzentrieren. Denn früher habe ich viele Fachtexte geschrieben zum Thema Gesundheitsförderung, insbesondere in Betrieben. Jetzt kommt die literarische Seite zum Tragen und ich konzentriere mich auf die Kunst und Kultur.
Wahnsinn. Also ich bin total begeistert. Das war ich schon immer, wenn wir uns unterhalten haben. Ihr müsst wissen, ich habe Lou kennengelernt in einer Musikschule. Da habe ich gesungen, da hat sie gesungen und da haben wir uns bei einem Konzertabend abends so richtig erst kennengelernt und dann ist daraus echt eine langjährige kooperative Freundschaft, Bekanntschaft entstanden mit 1000 tollen Projekten und tollen Momenten. Und jetzt sitzen wir hier, Lou, und du bist nun im schriftstellerischen Bereich, im literarischen Bereich unterwegs. Und wenn wir jetzt nochmal diese kleine Brücke schlagen, du hast lange als Pädagogin gearbeitet. Was hat dir die Arbeit mit Menschen über Identität, Vielfalt und Ausdruck beigebracht, was heute in deine Literatur einfließt?
Also die Arbeit mit den Menschen hat mir erstmal beigebracht, dass es keine Schublade gibt, in die Menschen in irgendeiner Art und Weise reinpassen. Ja, also ich bin in meiner Arbeit mit Menschen dermaßen oft überrascht worden und ich bin nun wirklich nicht frei davon, eben auch voreilige Schlüsse zu ziehen. Also ich erinnere mich an einen Moment, das war relativ am Anfang meiner Tätigkeit als Dozentin, da habe ich für die Krankenkasse ein Seminar gegeben und war ganz aufgeregt und sah die Teilnehmer schon von draußen die Treppe hochkommen. Und da kam ein sehr kräftiger Mensch, ein Mann, ein großer Mann mit Glatze, Springerstiefeln und in so einem Blouson. Also für mich war klar, boah, rechts. Ich hatte so eine Angst vor diesem Teilnehmer. Der hat sich aber wirklich als der kooperativste und reflektiertste Teilnehmer der ganzen Gruppe entwickelt. Und ich weiß nicht, warum er so unglücklich gekleidet war, also für meine Begriffe unglücklich. Aber das war ein Moment, wo ich echt schon am Anfang gemerkt habe, ey, lass mal deine Schubladen schön geschlossen und wenn du sie dann mal wieder bedienst, voreilig, dann lass die schön offen, dass die Leute auch wieder raushüpfen können. Ja, also das war so, ja, ich glaube, das ist eigentlich so das, was ich immer mitgenommen habe in die Arbeit mit den SchülerInnen, in die Arbeit mit Klientinnen und Klienten. Ja, eine ganz große Offenheit und mich immer, immer, immer wieder überraschen lassen. Von mir selbst und von anderen.
Das, was du gerade erzählst, ist ja etwas, was unausgesprochen ist. Also das ist ja etwas, was wir ganz oft nicht aussprechen, was wir vermuten, und du erzählst uns davon. Und das habe ich auch beim Lesen deines Buches bemerkt, zwischen den Zeilen, diese große Liebe zum Unausgesprochenen. Was hilft dir eigentlich dabei, Dinge, die früher tabu waren, heute laut auszusprechen?
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Das ist ja wichtig. Herr Helbing, ja. Ich glaube ganz ernsthaft, dass eine gewisse Lebenserfahrung hilft. Und ich habe das früher so gehasst, wenn meine Großmutter oder irgendjemand Älteres zu mir gesagt hat, Mädchen, du wirst schon noch merken, mit dem Leben kommt die Erfahrung, du wirst vieles anderes einordnen. Und ich hätte, ich sag mal, vor 20 Jahren noch gesagt, ich weiß genau, wie der Hase läuft. So. Ich traue mich jetzt viel mehr, einfach weil ich viel mehr mich viel besser kenne und weiß, wer ich bin und wofür ich stehe. Und das ermöglicht mir einfach auch offener in die Welt zu gehen und zu sagen so. Und ich kann das aussprechen, weil ich kann ein Stück weit auch aushalten, wie mein Gegenüber damit umgeht. Also wobei nur ein Stück weit. Ich bin natürlich auch sensibel, aber es wird besser. So. Und ich habe auch, ja, ich sag manchmal, Mensch, das Leben ist endlich. Es gibt Sachen, die müssen gesagt werden und die müssen in dieser Gesellschaft gesagt werden. Und wenn manche Leute das nicht tun und manche Leute zu still sind, ja, wissen wir, was passiert. Ne?
Erinnerst du dich an den Moment, an dem du wusstest, diese Geschichte, die möchte ich jetzt nun erzählen? Du hast ja gerade auch erzählt, du möchtest keine Schubladen, du möchtest immer mehr in diese Richtung gehen. Wann war klar, ich muss diese Geschichte von mir, von uns berichten?
Also das war mir, also ich wollte eigentlich schon als Jugendliche literarisch schreiben. Und mir war schon ganz früh, bestimmt mit 16, klar, dass das etwas ist, was in die Welt muss. Ich habe immer, es geht ja um meinen homosexuellen und meinen bisexuellen Vater in dem Buch, ich habe immer sehr zu ihm gestanden und habe nicht nur zu ihm gestanden, sondern habe als Jugendliche, also wenn es um das Thema Sexualität, insbesondere Homosexualität ging, wirklich wie Johanna de Orléans, also da gestanden und gekämpft, so, für die Rechte. ja, weil er mir natürlich so verbunden war und weil ich mich da so beteiligt gefühlt habe. Ganz früh war klar, das muss raus. Dann war immer die große Frage, darf ich das, denn es ist nicht nur meine Geschichte. Es ist ja auch die Geschichte einer Familie. Es ist meine Großmutter, die auch eine Rolle spielt, wenn auch eine kleinere lebte noch. Insbesondere meine Mutter, die ja auch diese besondere Familienkonstellation mitgetragen hat, ist ja noch fit und lebendig. Und es braucht ein Einverständnis. Das Einverständnis musste ich mir erstmal geben und ich musste es von ihr bekommen. Dann habe ich mir irgendwann erlaubt, es auch zu schreiben, schon vor Jahren damit begonnen. Und einer großen biografischen Herausforderung heraus habe ich dann entschieden, mit ihr darüber ins Gespräch zu gehen. Ja, und so kam das dann langsam in die Welt. Die Kaninchen wurden langsam geboren.
Und da sind wir schon mitten bei unserem heutigen Thema. Dein Buch, kein Wort über die Kaninchen. Magst du einmal für die, die das Buch noch nicht gelesen haben, einmal kurz so einen kleinen Abriss machen, um was geht es? Du hast ja schon so ein bisschen angeteasert, was uns da drin erwartet. Was ist kein Wort über die Kaninchen? Was ist das für ein Buch, was du da verfasst hast?
Also ich würde sagen, ganz grob vom Genre, da tut man sich ja mal schwer, aber man muss als Autorin ja das Genre irgendwie beschreiben, auch um das erst an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich glaube, es ist eine autobiografische Erzählung. Und diese autobiografische Erzählung berichtet von einer etwas ungewöhnlichen Kindheit, meiner Kindheit in den 70er Jahren in Hannover. mit vielen wiedererkennbaren Orten für die, die die Stadt schätzen und lieben. Es geht um ein besonderes Arrangement, was meine Eltern in den 70ern hatten. Mein Vater war bisexuell und meine Mutter wusste das schon relativ früh. Die haben sich also verliebt und wie sich das damals auch gehörte, ziemlich schnell geheiratet, sich eine kleine Wohnung gesucht. Und er hat ihr relativ bald gestanden, dass er auch auf Männer steht. Das war erstmal so die Grundlage und meine Kindheit war einfach auch davon natürlich geprägt, dass ihr Arrangement war, sie leben zusammen, sie haben eine kleine Tochter und mein Vater darf seine Sexualität nicht nur neben der Familie, sondern tatsächlich auch im Familienleben mit einbringen, insofern als dass er einen ganz langjährigen Lebenspartner hatte, der eine große Rolle mit seinem Familienleben auch gespielt hat.
Es bewegt mich total. Ich habe das Buch gelesen und es ist ja eine sehr, sehr tiefgreifende Geschichte. Hat sich etwas im Blick auf deine Familie verändert, als du geschrieben hast? Also das habe ich mich gefragt, als ich das Buch gelesen habe. Da gab es viele, viele Momente, die ich jetzt hier gar nicht spoilern will, wo ich gedacht habe, wow, was für Erkenntnisse da zutage gekommen sind. Als du das geschrieben hast, hat das deinen Blick verändert, bestärkt oder vielleicht nochmal ganz andere Aspekte gebracht mit diesem Prozess?
Unbedingt. Also ich bin selbst immer noch überrascht, wenn ich mal reinlese, was sich da für mich alles aufgetan hat. Und zwar, ich habe den überwiegenden Teil der Geschichte aus Sicht des kleinen Mädchens geschrieben. Und zwar aus Sicht des kleinen Mädchens überwiegend so zwischen 6 und 9 Jahren alt. So, also das in einem Alter, in dem man eben schon beobachten kann, vieles noch nicht versteht, aber vieles eben schon mitbekommt. Ich habe dann am Schluss des Buches versucht, das Ganze so ein bisschen zu übertragen in mein heutiges Leben, in meine heutigen Erfahrungen. Insbesondere eben habe ich auch die Gespräche mit meiner Mutter so ein bisschen versucht abzubilden. Mir ist total deutlich geworden, wie viele Anteile ich von meinen Eltern, unterschiedliche Anteile in mir trage, die mein Leben beeinflussen. Mir ist sehr deutlich geworden, wie ähnlich sich mein Vater und die Mutter meiner Mutter, eine sehr, sehr lebenslustige, auch ihrer Zeit weit voraus agierende Dame war. Also Omi und Paps werden sie genannt im Buch, waren sich unglaublich ähnlich und so viel Widerstand und Abscheu von Seiten der Familie meines Vaters für sein Lebenskonzept da war und so viel Verständnis war da von der anderen Seite, von meiner Großmutter. Einblick war auch für mich total wichtig. Ich konnte mit der familiären Seite meines Vaters ein bisschen Frieden schließen, also auch mit dem sehr grausamen Großvater. Der ist mir gegenüber nie grausam gewesen, aber er war seinen Kindern gegenüber schon ein sehr harter Mensch. Ich habe versucht, mich ein bisschen hineinzuversetzen. Es gibt ein Kapitel, das heißt Der Arsch. Und mir ist aber in der Auseinandersetzung nochmal klar geworden, sagt man immer so schön dahin, niemand wird als Arsch geboren, aber es ist ja so. Ja. Und es gibt es gibt viele Wege, die uns zu dem führen, wie wir geboren sind. Mir ist so ein bisschen klar geworden, das Gebordensein meiner Eltern, wie ist mein Vater, was hat ihn bewegt, aber auch sehr, was hat meine Mutter bewegt. Ich habe vieles an meiner Mutter lange nicht verstanden. Ich verstehe jetzt ganz, ganz viel mehr. Ich konnte so viele Fäden zusammenführen in diesem Schreibprozess. Und das war ein Riesengewinn. Also wo ich wirklich mit der großen Botschaft eben immer rausgehe, Leute, gönnt euch das. Guckt euch das mal genauer an.
Diese Erkenntnis, die du da gewonnen hast, die hast du ja durch das Schreiben gewonnen und aus unseren Gesprächen vorher, da hast du mir ja schon deutlich gemacht, dass ein Schritt deswegen unabdingbar wichtig war für dich und zwar das Pseudonym Lou Kindermann. Ja, du schreibst unter dem Namen Lou Kindermann. ich glaube, du hast es beschrieben als Pseudonym mit biografischem Bezug. Ja. Was hat dich zu dieser Entscheidung geführt und was bedeutet dir dieser Name Luke Hindermann heute, auch im Hinblick auf deine Familie?
Ja, das ist, eigentlich ist das Pseudonym ein Geschenk, was mir meine Mutter gemacht hat. Und erst aus einer, ja, ich glaube, erst aus einer Sorge heraus, oh Gott, was macht das Töchterchen jetzt? Jetzt geht sie in die Welt und wird unsere Geschichte, die ja lange auch, ich sag mal, lange Jahrzehnte geheimnisbehaftet war, denn man ging nicht raus und erzählte, und übrigens, ich bin homosexuell. Das war ja, und auch die Gesellschaftskritik kommt ja im Buch an der einen oder anderen Stelle durch. Ich glaube, sie hat aus diesem Geist heraus große Sorgen gehabt. Und vielleicht auch, weil nicht nur ich jetzt eine Geschichte erzähle, sondern wenn diese Geschichte in der Welt ist, dann ist auch jedem klar, wenn ich es in meinem Alltagsnamen beschrieben hätte, dass es auch ihre Geschichte ist. So, sie wollte sich schützen und hat mich gebeten und hat gesagt, weißt du, ich finde das in Ordnung, wenn du das veröffentlichen möchtest. Ich stehe total hinter dir, aber doch dann such dir doch ein Pseudonym. Und ich hatte ein anderes im Kopf. Ich hätte wahnsinnig gern den Mädchennamen meiner Großmutter genutzt. Und aber auch das war ihr nicht so recht. Und sie hat dort eine Idee gehabt und hat sich auf ein Kapitel bezogen im Buch. Auch das Kapitel Tante Peggy. Sie bezog sich auf das Kapitel Tante Peggy. Und diese Protagonistin in diesem Kapitel hat eben auch einen Mädchennamen, den ich dann genutzt habe, Kindermann. Und dazu brauchte ich noch einen passenden Vornamen. Und den habe ich mir aus dem Bauch heraus ausgesucht und habe dann hinterher gegoogelt, was er bedeutet. Und habe gedacht, das passt.
Was bedeutet denn Lou? Genauer gesagt.
Ja, ich glaube, Lou ist die Kurzform für Luisa, Luise. Und das bedeutet eben im Altdeutschen die berühmte Kämpferin. Und da ich einige biografische Herausforderungen in meinem Leben hatte und so ein Stehaufmännchen bin, habe ich gedacht, naja, also du klingt erstmal schön und berühmte Kämpferin. Zumindest bin ich berühmt dafür, mich durchzukämpfen. Das passt.
Und das passt auch zu dieser Geschichte, dass ich durchkämpfen. Das könnte man vielleicht auch für deine Familie, für deinen Vater vielleicht auch so mitnehmen. Weil, wie du schon richtig gesagt hast, Homosexualität ist zu der Zeit, wo das Buch spielt, ja, bei Weitem noch nicht so in der Gesellschaft angenommen worden wie jetzt. Auch jetzt, würde ich jetzt behaupten, ist es immer noch schwierig, aber bei Weitem nicht so wie damals. Ne? Also da musste dein Vater sicherlich auch viele Kämpfe ausstehen und ihr auch als Familie, nehme ich an.
Ja, ich habe in der Recherche zu dem Buch dann eben erfahren, dass erst ab 1969 Homosexualität straffrei war, also nicht mehr unter Strafe gestellt wurde. Das hat mich unglaublich berührt. Mein Vater ist 44 geboren und ich dachte, um Gottes Willen, also wenn ich dann mal rechne als junger Mann, ab wann hat er vielleicht gemerkt, dass er auf beide Geschlechter steht? Also das muss ein großes Versteckspiel und ein großer Kampf auch gegen sich selbst gewesen sein. Von daher war für mich auch immer so ein bisschen, das muss ich vielleicht noch erzählen, auch im Buch noch die Frage, inwieweit war denn das eigentlich so eine Alibi-Ehe, die meine Eltern geführt haben. Ja, also auch um diese Frage für mich zu beantworten, war die Auseinandersetzung mit der Geschichte meiner Familie und die Gespräche mit meiner Mutter unglaublich wertvoll.
Absolut. Jetzt ist auch so ein Buch ja auch ein Signal, auch eine Einladung zum Gespräch. Hast du eine klare Vorstellung davon, was so ein Buch, was Literatur grundsätzlich leisten kann, gerade in so einem Kontext?
Ja, ich muss vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, das lag ja lange, man würde so schön sagen, in der Schublade, aber tatsächlich schlummerte ja die Datei im PC. Und es gab dann, ich hatte dann tatsächlich schon vor einem Jahr von meiner Mutter, dass es okay ist, auch zu veröffentlichen, habe erst noch Verlage gesucht und habe es dann ja irgendwann entschieden, diese Geschichte mit allen Rechten bei mir zu lassen. Also das ganze Gesamtpaket selbst zu gestalten und es eben selbst herauszubringen. Und es ist jetzt Ende April ja erst rausgekommen. Und seitdem ist so unglaublich viel passiert an Resonanz und Wirkung, dass ich das gar nicht so richtig, manchmal auch gar nicht richtig fassen kann. Ich habe Rückmeldungen von ganz alten Damen, die über 80 sind, die sagen, oh Gott, wir wissen noch ganz genau, wie das damals war, wie schwer das war. Wir haben da eigene Erfahrungen, wir haben es beobachtet. Ich habe Feedback von jungen Leuten Mitte 20, die sagen, also das ist total berührend zu lesen, wie schwierig das damals war. Die aber auch sagen, also irgendwo sind die 70er ja irgendwie wieder in. Das ist auch cool, mal da so einzustecken in die die Kinder der Elterngeneration. Und die Wirkung, nach der du fragst, also die ich mir wünsche, ist tatsächlich aufmerksam zu machen, was, das hast du vorhin auch schon gesagt. Es war früher sehr, sehr schwer. Es ist heute auch noch schwer und es wird wieder schwer. Und Anfang des Jahres entsetzt, als ich einen Artikel gelesen habe über das queere Netzwerk, also da über einen Verein des queeren Netzwerks, die schrieben, wir trauen uns nicht mehr Händchen halten, mit unseren PartnerInnen auf der Straße zu gehen. Wir trauen uns nicht mehr öffentlich, uns zu küssen. Und dieser Artikel stand unter anderem auch in den sozialen Netzwerken und darunter wurde dermaßen hämisch gepostet, dass ich gedacht habe, Leute, das in Verbindung damit, dass mein Mann, der auch Pädagoge ist, sich mal sehr vehement geäußert hat gegen den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und da von seinen Dienstherren zurückgepfiffen wurde, habe ich gedacht, so, es sind so viele Leute, die so viel den Hass und Häme verbreiten. Und jetzt gehst du raus und erzählst eine Geschichte, die für die Leute vielleicht in irgendeiner Art und Weise berühren kann, wieder Mitgefühl, Empathie, irgendwie so ein Stückchen Verständnis für andere zu gewinnen. Und die sich dann vielleicht nicht wünschen, also ich maße mir nicht an, da diese ewig gestrigen dann zu erreichen, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es gibt viele, die man eben noch mit wahren Geschichten, eigenen Erlebnissen erreichen kann.
Und Pride heißt auch Widerstand, wenn wir ehrlich sind. Ne? Das ist ein ganz großes Thema. Ich stand ja schon auf einer Demo mit dir und deinem Mann, mit Fahnen in der Hand. Ich weiß es noch.
Unsere Tochter, die war damals 14 oder so.
Ja, stimmt. Wir standen da und da ging es, glaube ich, auch um sexuelle Aufklärung im Unterricht.
Ja, genau.
Ja, stimmt. Und da habe ich erlebt, wie wichtig der Widerstand auch ist. Ne? Also wir haben ja viele Gespräche auch darüber gehabt, über solche Themen. Was bedeutet dir der Pride Month? So persönlich oder als Autorin, jetzt, wenn wir schon in diesem Thema Widerstand drin sind.
Also diese ganze Jahreszeit ist ein bisschen dadurch geprägt, dass auch der Geburtstag meines Vaters da reinfällt. Passenderweise ich immer wirklich um diese Jahreszeit sehr nochmal enger mit ihm verbunden bin. Ich sag mal, der Pride Month bedeutet mir eine Menge, was das Thema Homosexualität angeht und die Unterstützung der Anliegen. Aber vielmehr ist es für mich das Feiern und das Erhalten von Vielfalt. Und im Buch wird das so ein bisschen deutlich, ich bin eine Frau mit einer Behinderung. Also ich habe nach einer schweren Erkrankung das Pech gehabt, nicht wieder vernünftig. Was heißt vernünftig? Nein, ich habe das Pech gehabt, nicht mehr so laufen zu können, wie die Allgemeinheit das gern hätte. Ich laufe speziell mit 3 oder 4 Beinen, Gehstützen. Und auch da falle ich erstmal aus der Reihe so ein bisschen mit auf. So, und natürlich möchte auch ich dafür einstehen, dass ich so wie ich bin Anteil haben und leben kann. Aber ich wünsche mir wirklich eine unglaublich vielfältige, bunte Gesellschaft und dass wir keinen Schritt, keinen Mühe nach rechts rutschen. Ja, und genau. Ich weiß noch, als wir bei der Demo waren, wir standen auf der Pride-Seite, auf der anderen Seite postulierte hier Frau von Storch irgendwelche gruseligen Themen, wenn es darum ging, dass der Unterricht in den Schulen die Kinder sexualisiert und auf die dunkle Seite der Macht zieht. Und wir standen da mit unseren bunten Plakaten und schrien immer rüber irgendwie. Oder wir haben dann gesungen. Fuck you. Also, es war fantastisch. Unsere Tochter hat das mitgenommen, diesen Geist.
Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich ganz, ganz, ganz deutlich daran und auch an deinen Wunsch nach Freiheit in unseren Gesprächen, auf der Demo. Ich lese das auch in deinem Buch, ne? Das Recht auf Freiheit. Was ist deine Definition von echter, gelebter, queerer Freiheit?
Meine Definition ist eigentlich, dass jeder, also erstmal kann man sagen, irgendwie die Charta der Menschenrechte, unser Grundgesetz, das sind super tolle Voraussetzungen, ja, die wir uns schon mal erschaffen haben, ja, auf der Grundlage man, glaube ich, sehr, sehr klar irgendwie lesen kann, wie wir gemeinsam leben sollten, könnten. Und für mich bedeutet es tatsächlich, ja, dass dieses Wort Inklusion, ne, dass jeder in der Lage ist, einigermaßen oder mit wenig Barrieren sein Leben individuell zu gestalten. Für mich bedeutet das zum Beispiel auch, dass ich als Frau, die unterwegs ist mit einer Gehbehinderung oder mit 2G-Hilfen, das tue, was ich liebend gern tue, nämlich Theater spielen und auf die Bühne gehen. So. Und dass es normal ist, dass ich da stehe, neben einer 80-Jährigen, die da aufsteht mit dem Rollator und neben einem Menschen mit wie auch immer gearteten familiären Hintergrund oder Migrationshintergrund oder Flüchtlingserfahrung oder was auch immer. Und dass wir das feiern können und dass wir sagen können, dass das eben toll ist und dass das eine Gesellschaft ausmacht. Ja, mehr kann ich da dazu sagen, weil mir das dermaßen so auch ins Blut übergegangen ist, Menschen auch so zu behandeln und eher da aufstößt, wenn ich irgendwo auf Barrieren stoße. Das ist oder gefragt wurde, das war letztens, dass ich gefragt wurde, ich bin zu einem Casting gegangen und wurde gefragt, hast du denen vorher gesagt, dass du Gehhilfen hast? Und ich fand die Frage ein Stück weit übergriffig. Also natürlich habe ich das für mich geklärt, einfach auch, um für mich eine Sicherheit zu haben. Aber das ist in meiner Entscheidung, ja, das rechtzeitig zu tun. Man wird oft darauf gestoßen, was in Anführungsstrichen wohl nicht ganz richtig ist an einem. Und vielleicht manchmal aus einfach nur aus wieder besserem Wissen, manchmal aber einfach auch, um sich über den Menschen, der da vor einem steht, irgendwie zu erheben. Dazu scheinen viele Leute auch zu neigen.
Absolut. Ne? Also das ist ja auch die Angst, die vielleicht manche Menschen haben oder die eigene fehlende Selbstwirksamkeit, die da aufkommt. Und das erleben wir sehr, sehr häufig. Was mir immer auffällt, ist, dass wenn wir alltägliche Geschichten, Dinge von heute in den Medien diskutieren, dass da eine sehr, sehr große Vehemenz von Widerstand kommt. Auch gerade von der rechten und auch der mitte-rechten Seite. Wenn wir aber Geschichten aus der Vergangenheit hören, wir sehen eine Reportage, wir haben einen Film, dann scheinen die Leute irgendwie so ein bisschen sanfter damit umzugehen. Warum berühren uns Geschichten aus der Vergangenheit stärker als aktuelle Debatten über Vielfalt und Sichtbarkeit? Und das erlebe ich auch so, wenn ich über Biografien stolpere. Und nun ist ja deine Geschichte auch eine Vergangenheitsbewältigung, eine Vergangenheitsgeschichte und erlebt Zuspruch. Glaubst du, da gibt es irgendeinen Grund, der dahinter steht? Also mir ist das schon öfters aufgefallen.
Also ich glaube tatsächlich, das ist der Abstand, mit dem das dann betrachtet werden kann. Ne? Ich bin, das kennen wir, glaube ich, beide von Büchern, in die wir uns so wirklich reinschmeißen, die Geschichte und dann mitfühlen. Und wenn diese Geschichten fiktionaler sind oder in der Vergangenheit leben, dann können die mich vielleicht sehr berühren, aber ich weiß trotzdem, dass es mit meiner Gegenwart jetzt erstmal nichts zu tun hat und ich muss mich nicht aktuell in meinem Alltag dazu verhalten. Ich kann vielleicht eine Inspiration daraus ziehen, aber ich bin ja nicht so betroffen in dem Moment und ich glaube, dass uns wirklich Geschichten, die hier im Hier und Jetzt spielen, nochmal ganz anders mitnehmen und auch dann zwingen, wenn ich jetzt vor die Tür gehe und das Buch weglege und dann kommt mir diese Situation vor die Nase, dann muss ich mich dazu verhalten, tätig werden. Vielleicht ist das auch der Druck. Vielleicht, ja, es ist so die, ja, es ist sanfter, ne? In der Vergangenheit, sich zu bewegen.
Absolut. Und dein Buch, Kein Wort über die Kaninchen, ist ja auch eine Einladung, ne? Ich finde, das hat es auch bei mir so ausgelöst, so eine Einladung, die eigene Familiengeschichte nicht als ein Tabu zu behandeln. Ja? Und das ist ja auch etwas, wo ich auch zwischendurch immer so ein Aha-Erlebnis hatte, was ich so auf meine Biografie und auf die Vergangenheit mitbeziehen konnte. Und ich glaube, das ist auch ein unheimliches Geschenk. Ich hatte dich ja vorhin schon gefragt, was du so in der Rückschau reflektieren konntest und welche Sicht sich verändert hat. Gab es auch so einen Aha-Moment, wo du dachtest, ach ja, stimmt, das wird mir jetzt so klar, weil ich hatte beim Lesen von deinem Buch ganz viele davon.
Ja, also mir ist total klar geworden, dass meine 10 ersten Lebensjahre die Energiequelle sind, auf der Grundlage ich dann später eine schwere Erkrankheit oder eine schwere Erkrankung, nicht nur eine, überleben konnte. Ich bin dann sehr bald, also zeitnah nach Ende des Buches, schwer erkrankt und das ging dann auch einher mit Mobbing in der Schule aufgrund eben der Gehbehinderung. Dann gab es noch ein paar biografische Geschichten, die sehr, sehr schwer waren. Und ich muss auch sagen, wenn mir das heute passiert wäre mit den Möglichkeiten der sozialen Netzwerke, mit den Möglichkeiten, die Kinder und Jugendliche heute haben, was Handys angeht, und mein Mobbing in dieser Zeit stattgefunden hätte, dann weiß ich nicht, ob ich das überlebt hätte, um das ganz klar zu sagen. Also ich kann auch froh sein, dass ich ein Kind meiner Zeit bin. Und diese Möglichkeiten, andere zu diffamieren, die waren hart, das war sehr schmerzhaft, aber die waren noch nicht so multimedial. Ne? Also mir ist sehr klar geworden, dass die Liebe meiner Eltern, und so schwierig das auch war, oder ich mag das Wort schwierig eigentlich nicht, so herausfordernd das auch war, denn ich sage mal immer, solange man noch lebt, hat man ja vieles richtig gemacht, so viele Schwierigkeiten gemeistert. Das ist so meine Batterie, meine Energiequelle gewesen. Und das hat mich natürlich auch in großem Maß zu der gemacht, die ich jetzt bin und auch von Anfang an eine große Offenheit initiiert. Und dafür bin ich unglaublich dankbar.
Und letztendlich ist ja dein Buch und du als Person ist ja eigentlich da auch eine Stimme für die öffentliche Debatte, ne? Für Familie, für Behinderung, für Queerness letztendlich. Ist es auch das, was dir fehlt aktuell, dass wir da mehr aufeinander schauen, mehr Rücksicht aufeinander nehmen oder auch Differenziertheit dazu nehmen? Du hast ja auch ganz klar gesagt, das lese ich sogar auf deiner Website, wir müssen im Gespräch bleiben. Ja, wir müssen im Gespräch bleiben. Ist es das, was dir in der Debatte fehlt, dass wir aus dem Gespräch raustreten und nur noch Vermutungen übereinander anstellen?
Ja, also ich finde, dass viele unterschiedliche Protagonistinnen jetzt zu Wort kommen dürfen. Das beobachte ich schon, dass die Vielfalt in den Diskussionen, in den medialen Diskussionen größer sind. Menschen mit Behinderung kommen zum Wort, Menschen mit psychischen Erkrankungen, Menschen mit Flüchtlingsgeschichten, Migrationshintergrund, die queere Community in ihrer ganzen Bandbreite. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, so richtig zuhören tun die sich nicht. Also jeder gibt sein Statement ab, jeder möchte gesehen werden und jeder hat Ansprüche an die Gesellschaft, wie er behandelt werden möchte. Aber es ist viel mehr ein Nebeneinander als ein Miteinander. Und ich plädiere wirklich dafür, und das ist mir auch wirklich in der Bearbeitung der Geschichte nochmal so deutlich geworden, ich bin überzeugt davon, dass wenn wir das schaffen, wirklich unsere Geschichten miteinander zu teilen, Vertrauen zu haben, dass man gehört wird, im Sinne von, ich habe wirkliches Interesse an dir und ich weiß, dass du auch Interesse an mir hast, also dieses Spiel, dieses ich werf dir den Ball zu und den hältst du im Moment und dann wirfst du mir den Ball zu und jeder von uns beiden kommt vor in unserem Gespräch. Dass das ein Schlüssel ist, tatsächlich auch wirklich gut miteinander leben zu können.
Ja, mit herausfordernden Situationen umzugehen. Sie zu zähmen, sie zu domptieren vielleicht. Und ich finde, da passt ja ein anderes Wort von dir sehr, sehr gut. Also ich habe ja, glaube ich, 3 verschiedene Bezeichnungen von dir selbst gefunden. Und eine davon neben Lou Kindermann ist ja Wortdomptöse. Was war denn das wildeste, zähmungsresistenteste Wort oder Thema, den du beim Schreiben begegnet bist? Na, du bist ja die Domptöse, die die Worte zähmt. Was ist denn das resistenteste Wort oder ist das resistenteste Thema gewesen, dem du dich da gestellt hast oder dem du dich vielleicht jetzt hier in dieser alltäglichen Debatte stellen musst und das eine Herausforderung mit sich bringt? Selbst für jemanden, wie wir ja hier gerade alle hören, die sehr gut mit Worten umgehen kann.
Also man merkt ja, dass ich sehr darum ringe, statt Schwierigkeiten Herausforderungen zu sammeln. Das habe ich mir hart erarbeitet. Und es gibt ein weiteres Wort, was ich mir versuche abzugewöhnen. Und das ist das Wort oder. Ja. Und ich glaube, das ist in meinem Buch auch, das wird, glaube ich, auch deutlich. Ich finde, es gibt nicht das Entweder-Oder. Ja, da ist der entweder ist der Großvater böse oder er ist gut, ja, oder der Vater ist verzweifelt oder er ist glücklich. Das betrifft ja auch mein Leben, ja. Also entweder ich bin Pädagogin oder Künstlerin oder das hat mich immer so bewegt, dass ich immer gedacht habe, ja, es geht nur das eine oder das andere. Und dieses Zauberwort, was mein Leben jetzt total bereichert, ist eben dieses und so. Also es ist alles immer zur selben Zeit da. So. Und ist wirklich so ein Zauberwort, dass auch, wenn es mir einfach schlecht geht und ich manchmal das Gefühl habe, dass ich total überfordert bin von was auch immer, ich immer sagen kann, ja, ich bin jetzt überfordert. Und gleichzeitig freue ich mich auf Folgendes. Ja, früher war es so ein bisschen, ich bin total überfordert und oder jetzt weiß ich, ich finde jetzt gerade kein Beispiel, Micha, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja.
Absolut.
Mit dem Und habe ich immer sehr, sehr gerungen. Und als Wortdomptöse, ja, das bezieht sich auch so auf eben meine anderen Texte, die ich schreibe. Und du hast gerade gesagt, es gibt verschiedene Bezeichnungen. Ich nenne mich jetzt eben Wortdomptöse und Kunststücklerin. Das trifft, glaube ich, das, was ich gerade tue, ganz gut, eben Autorin.
Es ist total spannend. Kunststücklerin ist auch so ein liebevoller Eigenname. Und wenn ihr auf die Website von der Lou geht, die ihr in der Footnote findet, dann findet ihr da auch wirklich Kunststücke. Das mehr mag ich gar nicht verraten. Es ist wirklich ganz, ganz toll, literarisch da mal reinzuschauen. Und ich muss auch wirklich sagen, das, was du hier auch gerade im Podcast tust, was ich im Buch gelesen habe oder auch jetzt in deiner Social-Media-Präsenz, es geht immer wieder ums Zuhören. Ne? Es geht immer wieder ums Zuhören, es geht ums Nachfragen, es geht um Verbindungen herstellen zueinander. Ne? Du hast ja selbst gerade kritisiert, es wird sich gar nicht mal so richtig zugehört. Wir brauchen die Kommunikation. Und wenn jetzt Leute sich sagen, okay, ich höre jetzt zu, ich kaufe mir jetzt das Buch Kein Wort über die Kaninchen und die lesen das. Hast du denn eine Hoffnung, die du damit verbindest? Also außerhalb dessen, dass sie das Buch lesen. Was hast du für Hoffnung?
Ich glaube, mein Buch endet mit so einem Satz, so ähnlich wie jetzt schnapp dir deinen Lieblingsmenschen oder eine Person, die dir nahe steht und erzählt euch euer Leben. Also weil ich wirklich denke, dass Offenheit eben auch der Schlüssel irgendwie, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich glaube, das ist der Offenheit und zu hören ist der Schlüssel zum Frieden. So, dass wenn wir miteinander in wirklich offener und ehrlicher Kommunikation sind, dann sind das immer so kleine Friedensgespräche. Und das würde ich jedem wünschen, dass er sich dazu so ein bisschen inspiriert fühlt. Ich wollte jedem wünschen, dass er sich inspiriert fühlt, wenn das möglich ist, noch mit seinen Eltern ins Gespräch zu kommen. Und zwar mit einer Haltung, die eben mal nicht defizitorientiert ist, denn das machen wir oft. Wenn wir auf Kindheit gucken, dann hat es ja keiner rosa oder rot gehabt. Wir hatten ja alle Herausforderungen zu bewältigen. Und ich glaube, oft ist uns da der Blick so ein bisschen verwehrt auf vielleicht, und vielleicht sind es nur kleine Dinge, aber auf Dinge, die eben auch gelungen waren. So. Und das würde ich eben auch jedem wünschen, den Blick mal zu richten auf die gelungenen Dinge, die mir immer noch als Kraftquelle dienen können. Alles andere ist da und das muss bewältigt werden und das muss, ich bin ein großer Fan, auch gern das im Rahmen einer Therapie zu bewältigen. Das habe ich für mich immer wieder getan und nehme immer wieder gern Hilfe in Anspruch. Also auch da eben den Mut an alle, verschließt euch da nicht, holt euch Unterstützung. Ja, aber nee, wirklich den Blick so ein bisschen zu weiten auf mich und auf andere. Mit Verständnis und Sanftheit auch mal an sich selbst heranzugehen.
Wie schön, das ist eine ganz tolle Hoffnung, ein toller Wunsch. Jetzt weiß ich, du hast, glaube ich, schon eine Lesung gehabt, ne?
Ja.
Ja. Und dahingehend meine Frage, wie war's denn bei der Lesung? Wie war es eigentlich, als du das erste Mal so geteilt hast? Und wie war die Reaktion der Menschen, die zugehört haben? Sind die da später zu dir gekommen? Hast du dich mit denen unterhalten? Das macht mich schier neugierig.
Ja, also ich ich muss dazu noch sagen, ich hatte eine tolle Vorbereitung auf die Lesung im Stimmcode Hannover bei einem Michael Helbing und habe mit ihr ein bisschen erarbeitet, wie ich meine Stimme schonen kann, auch was innerhalb so einer Lesung, weil ich nämlich tatsächlich fast zweimal 45 Minuten gelesen habe mit einer kurzen Pause und das nicht so ganz ohne ist als unerfahrene Leserin, Vorleserin. Ich hatte ein sehr mitfühlendes Publikum. Es gab, wurde mir dann berichtet, tatsächlich dass die eine oder andere Träne auch. Wir haben auch miteinander gelacht, weil das Buch auch durchaus schöne, lustige Momente bietet. Und ich war vorher ganz gelassen. Als ich dann anfing zu lesen, furchtbar aufgeregt. Das legte sich. Und es gab dann aber zum Schluss Passagen, wo ich gemerkt habe, dass mich das emotional plötzlich sehr angefasst hat, das mit den Menschen zu teilen. Das waren aber auch eher die Passagen, wo es eben um die Gegenwart ging, um den Transport der Geschichte in die Gegenwart. Auch eben jetzt aus Sicht einer Mutter, die ich jetzt auch bin. Und da wurde es auch für mich plötzlich schwierig. Da brach die Stimme das ein oder andere Mal. Es kam nach der Lesung eine alte Dame auf mich zu, die dann gar keine Frage hatte, sondern mir einfach von sich erzählen wollte, dass ihre Mutter früh gestorben ist und dass sie da erst 16 war und dass sie diese Zeiten eben auch noch kennt von früher. Ich hatte ganz tolle Rückmeldungen, weniger Fragen. Ich hätte mehr Fragen erwartet von den Menschen. Das Buch scheint viele Fragen schon zu beantworten. Es war immer mehr auf der emotionalen Ebene, was sie mir berichtet haben, was diese Erzählung mit ihnen gemacht hat, was es bei ihnen ausgelöst hat und bei ihnen angeregt hat an Erinnerungen. So, das fand ich sehr eindrücklich. Und auf der emotionalen Ebene scheint, glaube ich, eine Stärke des Buches zu sein, dass die Leute da sehr mitgenommen werden. Auch auf eine positive Art, nicht nur im Sinne von, ich muss jetzt weinen, sondern auch im Sinne von, das waren auch durchaus schöne Erinnerungen.
Das kann ich an der Stelle sehr bestätigen. Es ist eine kleine emotionale Berg- und Talfahrt, zumindest für mich. Und es hat auch sehr viele emotionale Dinge aufgewühlt, aber auch viel beruhigt, interessanterweise.
Ja. Ich habe tatsächlich letztens eine Rückmeldung bekommen von einer Leserin, die sagte, es gibt im Buch einen Satz, der sie total ermächtigt hätte, anders mit ihrer Herkunftsfamilie umzugehen. Das will ich jetzt gar nicht, soll ich den verraten?
Das obliegt dir, das obliegt ganz dir.
Okay. Den Satz können wir doch jetzt mal allen mitgeben. Der Satz war dann tatsächlich, ich darf aus dem Erbe meiner Familie entscheiden, was ich annehme und was ich ablehne. Und im Sinn von, ich bin eben jetzt erwachsen und in der Position, es wirklich entscheiden zu dürfen für mich, was ich mitnehme und was nicht. Und das hätte ich für mich gar nicht gedacht, dass dieser kleine Satz so viel auslöst. Aber es sind manchmal ja die kleinen Dinge, ne, die uns ermächtigen, an die wir dann erinnert werden. Das habe ich wahnsinnig gefreut, die Rückmeldung.
Ich finde, der Satz hat was ganz Großes. Ich finde ihn gar nicht so klein. Ich finde, er hat was sehr, sehr Großes. Ich finde ihn sogar sehr mächtig. Diese Aussage, Und selbst wenn ich jetzt so darüber nachdenke, das macht sehr viel. Das macht sehr viel. Und es macht auch sehr, sehr viel Handlungsfreiheit. Ne? Das ist so was sehr Proaktives, muss ich sagen.
Genau. Es geht immer darum, uns bewusst zu machen, dass wir im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, frei agieren dürfen. Und im besten Fall erweitern wir unsere Möglichkeiten. Ne? Und die Gesellschaft gibt uns die Möglichkeit dazu.
Haben es deine Familienmitglieder gelesen? Haben sie es gelesen und haben sie es gesagt?
Ja. Ja, ich habe ja eine fantastische Tochter, das würde jede Mutter jetzt sagen, aber du kennst sie und eine sehr empathische junge Frau. Und ich habe das Buch ein ganz großes Stück für sie geschrieben, damit sie die Geschichte ihrer Mutter und ihres Opas kennt und ihrer Oma kennt. Und das hat nochmal ganz, ganz viel aufgemacht für ihr Verständnis ihrer Großeltern gegenüber. Von konnte sie ihren Opa ja leider nie kennenlernen. Die ist sehr stolz auf ihre Mutter. Es haben alle Familienmitglieder gelesen, von denen es mir sehr wichtig war, dass sie es lesen, haben es gelesen und auch sehr, sehr viele gute Freunde. Das war so die erste Rutsche der LeserInnen, die ich mich getraut habe. Genau. Und das ist mit meiner Mutter eine ganz tolle Erweiterung unserer Beziehung eben auch bedeutet hat. Ich glaube, das wird auch im Buch erzählt und das war ein Riesengeschenk für mich. Also allein dafür war es das wert.
Wir sind schon ganz schön lange am Schnacken, ne?
Okay.
Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön, mit dir sich so auszutauschen. Aber langsam neigt sich unser Podcast leider dem Ende zu.
Ja.
Und jetzt ist so meine große Frage, was bleibt nach diesen über 40, 45 Minuten? Was möchtest du uns Zuhörenden, Lesenden mitgeben? Was ist so dein Wunsch, deine Botschaft, die du mitnehmen möchtest? Du darfst da ganz aus den Vollen schöpfen.
Ja, aus den Vollen schöpfen. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich eigentlich schon ganz schnell das Wichtigste gesagt habe. Ich habe schon seit ganz vielen Jahren immer das Gefühl, ich habe doch keine Zeit. Mein Gott, es ist doch so viel. Das Leben ist so bunt und die Welt ist so schön bunt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Bin immer so ein bisschen atemlos. Deswegen versuche ich immer so viel in kurze Zeit zu verpacken. Aber das, was ich wirklich mitgeben möchte, und das habe ich einfach auch schon gesagt, ist eben, bleibt offen, bleibt neugierig. Also insbesondere bleibt neugierig. Lasst euch immer wieder überraschen. Und traut euch, mit euren Geschichten an die Öffentlichkeit zu gehen. Das wird Gegenwind geben. Also ich wappne mich jeden Tag dafür. Ich habe nach 3 Tagen, als ich meinen professionellen Account hatte auf Instagram, schon am 3. Tag den ersten Hater gehabt. Und dachte, ups, das ging aber schnell. Aber einer geben so viele positive Rückmeldungen. Und es gibt eine Regel, die ich dann den HörerInnen noch ans Herz legen möchte. Das ist die 60-20-20-Regel. Die kennst du wahrscheinlich auch aus dem pädagogischen Bereich. Und aber fürs Leben allgemein, die besagt eben, dass 60% der Menschen uns neutral gegenüberstehen. Ja, die können gut mit uns umgehen, die haben aber gar keine großartige Leidenschaft für uns, aber auch nichts gegen uns. 20% sind unsere absoluten Fans. Die würden alles bejubeln, was wir tun. Und 20%, denen werden wir es nie recht machen können. Und wenn wir vor ihnen auf den Tischen tanzen, ihnen die Füße küssen oder ihnen ihre Schultaschen von Pontius nach Pilatus hinterher tragen, ganz egal. Und das ist auch meine Erfahrung. Die Erfahrung ist, 80% der Menschen, mit denen können wir gut umgehen. Ja, und die begleiten unser Leben auf eine angenehme Art, wenn nicht sogar auf eine sehr schöne Art. Und die anderen 20% sind es nicht wert, dass wir uns verstecken und und die Möglichkeiten, uns zu zeigen, nicht nutzen sollten. Also viel Mut für uns alle.
Schöner könnte man das Ende hier gar nicht sagen. Vielen, vielen Dank, liebe Lou, dass du hier zu Gast warst im Stimmkonto-Podcast. Es war ein ganz erfüllendes Gespräch für mich und wahrscheinlich auch für euch, die ihr zugehört habt. Vielen, vielen Dank dir.
Ja, für mich auch. Danke, Michael.
Und wenn ihr Lust habt, dann schaut doch in die Footnote, geht zu den Social-Media-Kanälen von Lou, zu ihrer Website und bitte nutzt die Chance, eine Lesung mit der Lou zu ergattern und natürlich das Buch zu lesen. Ihr findet alle Informationen in der Footnote oder auch in der Beschreibung, je nachdem, wo ihr zugeschaltet habt. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder dabei gewesen seid hier in unserer Zusatzfolge im Pride Month 2024. Ich freue mich schon, wenn ich euch im nächsten Monat dann wieder höre und ihr mich auch dann seht bei einem anderen Thema, was nicht minder spannend ist. Vielen Dank und bis bald.